Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Dazu begrüßt sie heute Silke Hane. Herzlich willkommen. Und das sind unsere Themen. Was dürfen Unternehmen ihren urlaubenden Beschäftigten für Vorgaben machen in Sachen Corona? Warum ist Gold gerade so teuer wie noch nie? Und wie hat die Corona-Pandemie die Wachdienstbranche verändert? Das und mehr bis 5:30. Seit dem Wochenende können sich Urlauberinnen und Urlauber an mehreren deutschen Flughäfen kostenlos auf das Coronavirus testen lassen, wenn sie zurückkehren. Bislang ist der Test freiwillig. Landespolitiker und auch der Bundesgesundheitsminister zeigten sich aber jetzt offen für die Idee einer Testpflicht, zumindest für Rückkehrer aus Risikogebieten. Eine Entscheidung gibt es noch nicht und damit einige Unsicherheit auch in vielen Betrieben im Land. So könnten Vorgesetzte auf die Idee kommen, diese Lücken im Umgang mit den Beschäftigten durch eigene Regeln zu füllen. Was dabei in Sachen Reiseziele, Quarantäne und Tests erlaubt ist und was nicht, das klärt Ihnen jetzt Mischa Erhardt.
Grundsätzlich gilt: Beschäftigte müssen dem Arbeitgeber nur dann Informationen über ihren Gesundheitszustand geben, wenn Krankheiten sich auf die Arbeitsleistung auswirken. Deswegen haben Arbeitgeber auch kein generelles Recht, von jedem Rückkehrer aus dem Urlaub einen Corona-Test zu verlangen. Im Fall der Rückkehr aus einem Corona-Risikogebiet oder gar nach Kontakt mit infizierten Personen sieht die Sache allerdings anders aus. Denn Beschäftigte müssen auch auf die Belange des Arbeitgebers Rücksicht nehmen. Deswegen können Arbeitgeber in solchen Fällen auch die Vorlage eines Corona-Tests verlangen. Das Risiko eines Verdienstausfalles geht dann ein, wer einen Test oder die Vorlage des Ergebnisses verweigert.
Dann kann der Arbeitgeber sagen, dann nehme ich deine Arbeitsleistung nicht an, weil die Gefahr besteht, dass du infiziert bist und möglicherweise, sehen wir bei Tönnies jetzt, vielleicht 50, 60, 70 andere Mitarbeiter infizierst, muss ich meinen Laden dicht machen. Daher gibt es hier eine Mitwirkungspflicht aus meiner Sicht des Arbeitnehmers mit der Folge, dass wenn er diesen Test nicht macht oder dem Arbeitgeber das Ergebnis nicht mitteilt, dass er eben auch keinen Entgeltanspruch hat.
Sagt Christoph Legalotz, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Köln. Wohin Arbeitnehmer reisen wollen oder dürfen, kann der Arbeitgeber dagegen nicht bestimmen. Wer allerdings bewusst in ein Risikogebiet reist, verliert möglicherweise ebenfalls Ansprüche auf seinen Arbeitslohn, wenn er oder sie sich dann in Quarantäne begeben müssen.
Man muss immer beachten, dass man ein Risiko auch ausschließt. Und wenn man in gröblicher Weise dagegen verletzt, und das ist wohl anzunehmen, wenn ich in ein Risikoland fahre, dann gibt es eben hinterher auch kein Geld vom Arbeitgeber. Vielleicht von den Behörden, aber jedenfalls nicht vom Arbeitgeber.
Sagt Christoph Legalotz. Anders verhält es sich, wenn Arbeitgeber Beschäftigte nach Hause schicken, weil sie eine Infektion vermuten.
Wenn der Arbeitgeber einfach nur sagt, du hustest ein bisschen, ich schicke dich mal nach Hause, sozusagen arbeitgeberseitig angeordnete Quarantäne, dann besteht natürlich eine normale Lohnverzahlung. Also nur die behördlich angeordnete Quarantäne führt dazu, dass es einen anderen Anspruch für den Mitarbeiter gibt.
Zur Nutzung von Corona-Apps oder ähnlicher Systeme können Arbeitgeber ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur über Diensthandys verpflichten. Und das gilt auch nur für die Arbeitszeit, denn in ihrer Freizeit dürfen Beschäftigte grundsätzlich das Diensthandy ausschalten. Während Unternehmen den rechten Umgang mit ihren Urlaubsrückkehrerinnen und Urlaubsrückkehrern erproben, denken der Bundesgesundheitsminister und die Gesundheitsminister der Länder über verpflichtende Tests nach der Rückkehr aus Risikogebieten nach. Dazu sagte Kanzleramtsminister Helge Braun am Nachmittag:
Natürlich wollen wir jetzt, was die Tests angeht, eine schnelle Lösung haben, die muss aber trotzdem solide sein. Heute hat man auch gesehen, dass es bei den Ländern eine große Bereitschaft gibt. Und die Frage, wie man sowas ausgestalten kann, muss jetzt genau geprüft werden. Und ich glaube, dass wir da relativ schnell zu einer Lösung kommen.
Mögliche verpflichtende Tests würden dann nicht nur für die Heimkehr über Flughäfen gelten, sondern bei jeder Einreise, egal auf welchem Weg.
Mischa Erhardt berichtete, und während dieser Beitrag lief, meldet die deutsche Presseagentur per Eilmeldung, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ihr gesagt habe, er werde eine Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten anordnen. Die Lage bleibt also spannend. Die Sorge vor einer zweiten Infektionswelle in Deutschland, die schwingt bei all diesen Debatten natürlich merklich mit. Und stiegen die Infektionszahlen nun drastisch, dann könnte das auch erneut der Wirtschaft schaden. Aber in den Unternehmen macht man sich darüber offenbar keine allzu großen Gedanken. Die vom IFO-Institut für den sogenannten Geschäftsklima-Index befragten Managerinnen und Manager schauen optimistisch in die Zukunft. Ralf Schmidberger.
Die Zuversicht ist zurück in den Chefetagen der deutschen Unternehmen und das in allen Branchen. Nach dem Ende des Lockdowns sind insbesondere die Einzelhändler merklich zufriedener mit dem Geschäft. Gerade Baumärkte und Fahrradläden verzeichnen eine hohe Nachfrage, wie das Münchner IFO-Institut bei der monatlichen Umfrage unter 9000 Firmen registriert hat. Auch Dienstleister, Baubetriebe und selbst die exportorientierte Industrie beurteilen die aktuelle Lage besser als noch vor 4 Wochen. Noch stärker nach oben geschnellt ist der Geschäftsklimawert bei den Erwartungen für die kommenden 6 Monate. Doch das dürfe man nicht falsch interpretieren, meint IFO-Präsident Clemens Fußt.
Wenn man im Keller ist, dann sagen natürlich viele Unternehmen, es wird jetzt eher wieder besser. Das ist aber eine ganz andere Aussage, als wenn man bei normaler Konjunktur sagt, es wird besser. Es ist ganz normal, dass jetzt viele Unternehmen sagen, wir erholen uns. Wir müssen aber sehen, die aktuelle Lage ist eben immer noch weitaus schlechter als im Normalfall.
Die deutsche Wirtschaft erholt sich schrittweise, so das Fazit von Fußt. Von dem Stand vor Ausbruch der Corona-Krise sei man aber noch weit entfernt.
Ralf Schmidberger über den IFO-Geschäftsklimaindex. Wie es über solche Indikatoren hinaus konkret in einzelnen Unternehmen und Branchen aussieht, das schauen wir uns hier in Wirtschaft und Gesellschaft natürlich auch immer wieder an und heute auf einen Wirtschaftszweig, der üblicherweise in vielen, vielen Bereichen des öffentlichen Lebens auftaucht. In Bars und Clubs, an Flughäfen, bei Konzerten oder Festivals, die Beschäftigten der Sicherheitswirtschaft. Viele dieser Veranstaltungen, die fallen in diesem Jahr aus, sodass für das Wachpersonal einerseits weniger zu tun ist. In anderen Bereichen aber stieg dafür die Nachfrage. Wie sich die Branche verändert hat, der Frage ist Tonja Koch für uns nachgegangen.
Corona-Alltag am Empfang eines großen deutschen Türenherstellers. Jeder, der ins Werk will, bei Hörmann in Freisen, muss erst einmal einen Corona-Zettel ausfüllen. Die Dokumentation ist zu den klassischen Aufgaben hinzugekommen, die der Werkschutz hier rund um die Uhr zu erledigen hat. An Arbeit mangele es deshalb nicht, sagt David Rosenfeld, Geschäftsführer des Wachschutzbetriebes IAR, der beim Türenhersteller für Sicherheit sorgt.
Wir sind gut durch die Krise gekommen, wurde mehr Bewachung angefordert, es wurde mehr Service- und Sicherheitspersonal angefordert, um die Anforderungen zu erfüllen.
Insgesamt beschäftigt der mittelständische Familienbetrieb 110 Mitarbeiter, 95% davon sozialversicherungspflichtig und in Vollzeit. Er hätte noch mehr Personal einsetzen können, wenn es verfügbar gewesen wäre, sagt Rosenfeld. Denn durch Kurzarbeit in der Industrie und zeitweise verwaiste Fabriken seien die Sicherheitsdienstleister zum einen zur Überwachung der Anlagen stärker nachgefragt worden. Zum anderen habe die Umsetzung gestiegener Hygieneanforderungen in den Betrieben mehr Personal gebunden. Auch Krankenhäuser und der Einzelhandel hätten während der Corona-Krise mehr Sicherheitskräfte angefordert. Aber dort habe sich IAR wie viele andere Unternehmen der Branche nicht engagiert, sagt Geschäftsführer Rosenfeld. Darüber hinaus sei Sicherheitspersonal nicht gleich Sicherheitspersonal. Je nach Einsatz würden an die Qualifikation unterschiedliche Anforderungen gestellt. Und bevor ein Mitarbeiter wo auch immer eingesetzt werden könne, müsse er nachweisen, dass er die für den Einsatzort erforderliche Voraussetzungen besitzt.
Als die Maßnahmen losgingen, war nicht geklärt gewesen, welche Qualifikation die Mitarbeiter haben müssen. Müssen die ein IHK-Zertifikat nachweisen? Dann müssen sie im Bewacherregister registriert sein. Und erst wenn da die Freischaltung erfolgt, dürfen die Mitarbeiter arbeiten. Aber die behördliche Organisation war nicht so schnell wie Corona.
Bundesweit beschäftigt das Bewachungsgewerbe etwa 270.000 Mitarbeiter. Ein großer Teil davon ist im Objekt- und Werkschutz tätig und betreut neben Firmen auch Unterkünfte von Geflüchteten, Gleisbauarbeiten oder militärische Einrichtungen. Allein in diesem Sektor erwirtschaftet die Branche 60% ihres jährlichen Umsatzes von etwa 9 Milliarden Euro. Ein Drittel der Gesamtbeschäftigten sind nach Angaben des Branchenverbandes BDSW klassische Minijobber. Diese werden überwiegend als Ordnungskräfte bei Veranstaltungen eingesetzt, Sport- oder Kulturereignisse waren jedoch aufgrund der Corona-Bestimmungen ausgesetzt mit entsprechend negativen Folgen für die Beschäftigten. Das gilt auch für den Bereich Flugsicherung und die bundesweit 23.000 gut qualifizierten Beschäftigten.
Die meisten Unternehmen mussten in die Kurzarbeit gehen,
sagt Cornelia Okpara, Geschäftsführerin des Bundesverbandes der Luftsicherheitsunternehmen. Erst in 3 Jahren rechnet die Organisation damit, dass die Passagierzahlen wieder das Niveau von 2019 erreichen. Es werde daher in der Branche zu harten Einschnitten kommen.
Also bedeutet das für unsere Unternehmen, dass wir mittelfristig nicht um betriebsbedingte Kündigungen umhin können.
Flüssigkeiten, Deo, Handcreme, irgendwas in der Richtung. Man kann sich hier reinlegen.
Auf dem Saarbrücker Flughafen werden wieder Charterflüge abgefertigt, auch wenn noch längst nicht alle Destinationen angeflogen werden. Aber um Staus bei der Abfertigung der Passagiere zu vermeiden, wird mehr Kontrollpersonal eingesetzt als üblich, sagt Schichtleiter Markus Schnepp.
Unter Corona-Zeiten machen wir auch hier 2 Spuren auf, was wir eventuell mit einer Spur machen könnten.
Die Bundespolizei ist hier Auftraggeber und hat entsprechende Anforderungen gestellt. Das hilft den Unternehmen, Arbeitsplätze zu sichern, aber auf die Dauer werde das nicht ausreichen. Der Verband der Luftsicherungsunternehmen sucht deshalb das Gespräch mit den Gewerkschaften.
Da geht es auch darum, Notfalltarifverträge abzuschließen und eventuell eben auch zu schauen, muss es wirklich in den nächsten Monaten und Jahren zu tariflichen Erhöhungen kommen oder geht es eher darum, Arbeitsplätze zu sichern?
Während also in der Flugsicherung Personal wohl eher ausgedünnt wird, wird im Objektschutz hingegen über Tariferhöhungen nachgedacht, um qualifizierte Beschäftigte zu binden.
Tonia Koch über die Sicherheitsbranche in Corona-Zeiten. Der irische Billigflieger Ryanair will die angekündigte Schließung der deutschen Standorte in Frankfurt-Hahn, Düsseldorf und Berlin-Tegel noch einmal überdenken. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit lehne die geforderten Gehaltskürzungen nicht mehr ab, so Ryanair heute. Hintergrund all dessen ist die schlechte Geschäftslage bei Ryanair. Über die Zahlen im 2. Quartal berichtet jetzt Imke Köhler aus London.
Es ist keine Überraschung, die Corona-Krise hat Ryanair getroffen. Der Zusammenbruch des Flugverkehrs im Frühjahr hat die Airline im abgelaufenen Quartal in die roten Zahlen gerissen. Allerdings, und das ist die kleine Überraschung, nicht so stark wie von Analysten erwartet. Unterm Strich hat Ryanair im 1. Geschäftsquartal bis Ende Juni einen Verlust von 185 Millionen Euro gemacht, nach einem Gewinn von 243 Millionen Euro vor einem Jahr. 99% der Flotte ist laut Ryanair seit Mitte März geparkt gewesen. Die Zahl der Passagiere lag dementsprechend nur bei rund 500.000. Im gleichen Zeitraum 2019 hatte die Billig-Airline fast 42 Millionen Fluggäste transportiert. Der Chief Financial Officer von Ryanair, Neil Sorahan, sagte der BBC: Im Augenblick liegen wir bei 40% unserer Kapazität, verteilt auf 90% unseres Streckennetzes. Wir hoffen, im August auf 60% unserer Kapazität zu kommen und bis auf 70% im September. Eine Gewinnprognose wagt das Management um Ryanair-Chef Michael O'Leary derzeit nicht. Vieles wird davon abhängen, wie sich die Corona-Pandemie weiterentwickelt und ob es im Herbst eine zweite Infektionswelle gibt.
Imke Köhler berichtete. Beim Autobauer Volkswagen sorgt aktuell eine Spitzelaffäre für Unruhe. Über eine längere Zeit hat ein Unbekannter offenbar Gespräche einer internen Arbeitsgruppe mitgeschnitten. Thema der Gruppe: der heftige Streit mit dem Zulieferer Prevent, der bosnischen Unternehmerfamilie Hastor gehört. Der Konflikt hatte 2016 zu einem Lieferstopp und stillstehenden Fabrikbändern geführt. Letztlich kündigte VW die Verträge, doch noch immer tobt der Rechtsstreit. Und auch die jetzt aufgetauchten Audiomitschnitte werden wohl ein juristisches Nachspiel haben. Hans Stallmacher dazu.
VW hat heute angekündigt, das Unternehmen prüfe eine Strafanzeige gegen Unbekannt. Dem Online-Wirtschaftsmagazin Business Insider waren fast 50 Stunden Audiomitschnitte zugespielt worden. Dokumentiert werden darin die Gespräche einer Arbeitsgruppe, die den Umgang mit der Prevent-Gruppe diskutierte, einem Zulieferer, mit dem VW seit Jahren im Streit liegt. Dabei sollen, so das Online-Magazin, auch Strategien am Rande der Legalität besprochen worden sein. Zum Beispiel, wie VW zusammen mit Daimler und BMW verhindern kann, dass sich die Prevent-Gruppe beim bayerischen Zulieferer Grammer einkauft. VW weist das allerdings entschieden zurück. Alle Geschäftskontakte zwischen der Prevent-Gruppe und VW sind seit 2 Jahren beendet. Allerdings prozessieren beide Seiten noch gegeneinander. In den USA hat Prevent eine Klage auf Schadenersatz in Höhe von 750 Millionen Dollar eingereicht. Der Vorwurf: der Konzern habe Zulieferer unter Druck gesetzt. Ob die Klage zugelassen wird, entscheidet demnächst ein Gericht im US-Bundesstaat Michigan.
Hans Stahlmacher berichtete. Wir blicken in die USA, wo Arbeitslosigkeit vor der Corona-Pandemie quasi kein Thema war. Nun aber erhalten unglaubliche 16 Millionen US-Bürgerinnen und Bürger Arbeitslosenhilfe. Der Staat hatte das Geld im März um $600 im Monat aufgestockt, ein Programm, das in dieser Woche ausläuft. Jetzt nehmen die Republikaner Anlauf, um weitere Wirtschaftshilfen an den Staat zu bringen. Darüber kann ich jetzt mit unserem Korrespondenten Jan Bösche in Washington reden. Herr Bösche, was beinhaltet das vorgeschlagene Paket? Wie groß ist es?
So genau wissen wir das noch nicht. Die Republikaner wollten ihr Paket eigentlich in der vergangenen Woche vorstellen, konnten sich aber nicht auf die Details einigen untereinander. Nun also ist heute der nächste Tag, in dem es vorgestellt werden soll, aber manche Beobachter unken, es gebe immer noch Probleme. Wir kennen den Rahmen, um den es geht. Etwa $1 Billion möchten die Republikaner ausgeben. Das Problem ist, diese Summe ist vielen Senatoren schon zu groß und sie wünschen sich weniger Ausgaben. Wir können erwarten, weniger Arbeitslosenhilfen als bisher. Das ist auch ein Kern der Politik der Republikaner und auf jeden Fall ein wichtiger Punkt für sie ist ein Rechtsschutz für Unternehmen, aber auch zum Beispiel für Schulen, um diese Unternehmen und Schulen zu schützen vor Klagen, wenn es mögliche Corona-Fälle bei ihnen gibt.
Weniger Arbeitslosenhilfe, aber immerhin noch welche? Kommt das frische Geld denn auch schnell genug?
Das ist die entscheidende Frage und viele Beobachter hier zweifeln daran. Diese $600 pro Woche mehr, die Sie erwähnt hatten, waren schon eine Krücke, weil das System hier der Arbeitslosenhilfe so zersplittert ist, dass es nicht einfach möglich war, die Arbeitslosenhilfe prozentual zu erhöhen. Deswegen hat man einfach gesagt, wir geben jedem $600. Das hat natürlich Steuerungsprobleme. Die Republikaner sagen, für manche ist es jetzt besser, zu Hause zu bleiben und keinen Job anzunehmen, obwohl es möglicherweise einen gäbe. Nun gibt es wieder eine Diskussion darüber, das Arbeitslosengeld in Prozenten zu erhöhen. Aber da sind wir wieder bei der alten Frage, können die Systeme das wirklich leisten? Das große Problem ist natürlich, kommt diese Einigung schnell genug? Die Demokraten, die ihr eigenes Hilfspaket $3 Billion schwer schon im Mai verabschiedet haben, die sagen, die Republikaner haben sich einfach zu viel Zeit gelassen und jetzt drängt es und jetzt fehlt die nötige Zeit, die man für Verhandlungen eigentlich bräuchte.
Die Bilder von den Betroffenen, die sind ja sehr eindrücklich auch hier durch die Medien gegangen. Viele Amerikanerinnen und Amerikaner sind betroffen. Was heißt das jetzt für die, wenn Ende der Woche die $600 auslaufen?
Das hat erhebliche Konsequenzen. Viele Wirtschaftsexperten sagen, dass die USA bislang relativ glimpflich durch die Krise gekommen sind, was zumindest die wirtschaftlichen Folgen angeht. Das liegt unter anderem an diesen höheren Geldern. Auch andere Dinge laufen aus in dieser Woche. Zum Beispiel eine Regel, die Mieter vor Zwangsräumungen schützt. Nun stellen wir uns das vor, wenn das zusätzliche Geld fehlt und dann Leute von einer Zwangsräumung bedroht sind. Das hat natürlich verheerende Folgen für viele Familien. Dazu kommt noch, dass die Corona-Krise hier ja bei weitem nicht überwunden ist. In vielen Bundesstaaten die Fallzahlen wieder nach oben gehen. Also das alles ist eine sehr gefährliche Mischung und das vor allem in einem Wahljahr. Wir dürfen nicht vergessen, alle Debatten, die jetzt hier geführt werden über Hilfen, haben natürlich die Probleme im Blick, aber haben auf jeden Fall auch die Wähler im Blick. Und manche Republikaner sagen, das könnte der Partei schaden, wenn sie jetzt nicht möglichst schnell eine Lösung findet.
Einschätzung und Informationen von Jan Bösche. Danke nach Washington. Der Goldpreis, der gilt an den Finanzmärkten eigentlich als Krisenindikator. Bei Ausbruch der Corona-Pandemie bewegte er sich aber entgegen aller Marktweisheiten erst einmal nicht kometenhaft nach oben. Das hat sich in den vergangenen Tagen allerdings geändert. Woher kommt die plötzliche Popularität des Edelmetalls, die wir dieser Tage sehen? Dieser Frage ist Volker Hirt für uns nachgegangen.
Die Rallye geht weiter, Gold gibt Gas und die Investoren auch. Vor der schicken Villa des Degussa Goldhandels im Frankfurter Westend hat sich wieder eine kleine Schlange von Menschen gebildet, die sich physisch mit Gold, zum Beispiel mit kleinen Barren, eindecken. Der Chef des Hauses ist der Vorstandssprecher Markus Krall. Warum nimmt der Goldpreis aktuell so eine Entwicklung?
Ich glaube, die Erklärung ist wahnsinnig simpel. Sowohl die Fed als auch die EZB drucken Geld, als gäbe es keinen Morgen. Die Geldmenge erhöht sich und zwar mit einer relativen Geschwindigkeit innerhalb von Wochen und Monaten, wie wir das noch nie hatten, auch nicht in der Finanzkrise. Und wenn die Geldmenge steigt, dann setzt die Inflationsangst ein. Also dieser Goldpreis ist ein Misstrauensvotum der Investoren und der Kapitalmärkte und der Privatleute, die sich mit Gold eindecken, gegen die Geldpolitik.
Heute stieg der Goldpreis wieder um rund 2%. Seit Jahresbeginn sind es rund 23%. Besteht da die Gefahr einer Goldpreisblase? Eugen Weinberg, Rohstoffexperte der Commerzbank, sagt, so weit sind wir nicht.
Der Preis ist etwas überhöht. Wir sehen durchaus eine spekulative Überhitzung aktuell, aber eine Blase ist es noch nicht.
Die einfache Formel: Läuft's an den Aktienmärkten nicht, steigen die Anleger auf Gold um, und umgekehrt, so ist es ja nicht. Siehe die aktuelle Situation: Aktien und Gold sind im Aufwind. Darin aber sieht Markus Krall auch eine Gefahr. Margin Calls könnten den Goldpreis senken. Margin Calls betreffen die Investoren, die beim Finanzhandel nicht so viel Geld hinterlegt haben, wie das eigentliche Handelsvolumen erfordert. Wenn der Broker dieses Geld aber einfordert, braucht der Investor flüssiges Geld. Und dann wird eben auch Gold zu Geld gemacht.
Wenn die Aktienmärkte, die sich eindeutig in einer Blase befinden und deren Kurs mit nichts gerechtfertigt werden kann, außer mit dem Drucken von Geld, an ihren Punkt kommen, wo sie wieder kollabieren werden, davon bin ich überzeugt, es wird da massive Korrekturen geben, dann besteht auch für Gold eine gewisse Gefahr. Und zwar deswegen, weil dann Investoren, die in den Aktienmärkten viel verlieren, Margin Calls tätigen müssen und Gold verkaufen müssen, das sie vielleicht auch im Portfolio haben, um diese Margin Calls bedienen zu können.
Für Eugen Weinberg von der Commerzbank hat Gold einen Vorteil. Dann nämlich, wenn wir wieder eine normale Inflation haben.
Dann werden wir weltweit negative Realverzinsung haben. Und das ist ein sehr günstiges Umfeld für Gold, das zwar keine Zinsen abwirft, aber auch keine Zinsen kostet.
Also doch noch einsteigen bei dem hohen Goldpreis? Markus Krall sagt, dies sei keine Frage des Preises.
Die Anlage Gold ist deswegen sicher, weil sie sich seit 5000 Jahren bewährt hat. Sie unterliegt natürlich auch Kursschwankungen. Insofern ist sie kurzfristigen Risiken ausgesetzt, wie jede andere Anlage auch. Aber sie ist in Zeiten, insbesondere dann, wenn die externen Risiken, also die Finanzmarktrisiken, die Risiken an den Geldmärkten und auch die gesamtwirtschaftlichen Risiken hoch sind, ist sie eine gute Risikoversicherung. Und das ist auch der eigentliche Zweck.
Vom Zweck, das gesamte Vermögen abzusichern, raten die Experten ab.
Wie immer also gilt, dass man sich jede Geldanlage genau angucken muss. Volker Hirt über den Goldpreis, der sich aktuell in Rekordhöhen befindet. Normalerweise würden wir an dieser Stelle zum Börsenbericht kommen. Allerdings fällt der leider aus. Wir erreichen unseren Reporter nicht. Da scheint es Leitungsprobleme zu geben. Und jetzt höre ich aus der Regie, dass er doch da ist.
Ja,
und zwar Konrad Pusen in Frankfurt.
Hallo.
Hallo. Ich war, glaube ich, noch nie so froh, Sie zu hören.
Sorry.
Es ist 17.27 Uhr. Wir kommen zum Börsenbericht. Wie hat sich denn der Goldpreis heute entwickelt?
$1.945 kostet die Unze Feingold im Moment. Das ist ein neuer Höchststand heute Nachmittag. Ein paar US-Cent ist das über dem Rekordhoch von heute Nacht und im Vergleich zum vergangenen Freitag ein Plus von $43.18.
Gibt es denn da Wechselwirkungen mit dem Aktienmarkt?
Also zumindest waren die Anleger nicht so risikoscheu, dass sie Aktien komplett links liegen ließen heute. Der DAX hat etwas dazu gewonnen, 0,2%, steht er jetzt gerade höher da als am Freitag bei 12.863 Punkten. Und es gab ja auch ein paar zuversichtfördernde Konjunkturdaten. Den IFO-Geschäftsklimaindex, der ist weiter gestiegen, die Arbeitslosigkeit in Frankreich ist gesunken und in den USA haben die Unternehmen rund 7% mehr Aufträge für langlebige Güter hereinbekommen. Also trotz Corona und politischen Unsicherheiten macht sich doch ein bisschen mehr Hoffnung in der Wirtschaft bemerkbar, hier und da.
Mal wieder heftige Schwankungen sehen wir bei Wirecard noch im DAX. Der Insolvenzverwalter, der sieht nämlich Chancen für einen Verkauf des Kerngeschäfts.
Ja, das hebt die Hoffnung, dass Anleihegläubiger von Wirecard ein bisschen was von ihrem Geld wiedersehen. Indirekt wirkt diese Hoffnung heute auch beim Aktienkurs. Obwohl Aktionäre von Wirecard kaum hoffen dürfen, von der Insolvenzverwertung wirklich zu profitieren. Das heißt, dieses Plus beim Aktienkurs heute von knapp 18% dürfte ziemlich übertrieben sein. Viel damit zu tun haben, dass Aktien eben auch von Computern gehandelt werden, automatisch. Und wenn die Algorithmen sehen, es gibt was Positives von Wirecard, na, dann kaufen die auch eben automatisch. Wir sollten mal die ganze Woche drauf gucken, was die Wirecard-Aktie noch macht.
Der Triebwerkshersteller MTU, der gehört zu den DAX-Verlierern heute. Was steckt dahinter?
Der Konkurrent Rolls-Royce, ebenfalls großer Maschinenbauer für Flugzeugtriebwerke, hat seine gute Note bei Moody's verloren. Die Ratingagentur hat die Anleihen von Rolls-Royce herabgestuft auf nicht anlagewürdig, non-investment grade. Und das färbt auf MTU ab. Die Aktie 2,2% niedriger. Und wo wir gerade bei der Fliegerei sind, die Lufthansa-Aktie heute kräftig unter Druck, verliert rund 6% wegen der neuen Quarantäne, die Spanienurlauber in Großbritannien durchlaufen müssen. Nun sind davon natürlich auch Ryanair und Co., EasyJet und Co. sehr viel mehr betroffen als die Lufthansa. Aber im Sog sinkt sie eben auch die Aktie. Der Euro heute Abend bei einem $1,1761 und deutsche Staatsanleihen nicht so sehr gefragt. Die Umlaufrendite ist heute minus 0,48%.
Vielen Dank, Konrad Busen nach Frankfurt. Wirtschaft und Gesellschaft geht damit zu Ende. Gleich im Deutschlandfunk hören Sie hier Kultur heute. Danke für Ihr Interesse bis hierher, sagt Silke Hane. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Tschüss.